Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, vor kurzem hat mein geschätzter Amtsvorgänger Stefan Kunz ein Buch veröffentlicht. Dieses hier, Jesus atmen, die heilsame Kraft christlicher Meditation. Darin beschäftigt er sich, wie eben der Untertitel sagt, mit Methoden christlicher Meditation und Kontemplation. Und jeder, der dieses Buch noch nicht sein eigen nennt, möge zugreifen. Es ist auf jeden Fall die Lektüre wert, sicherlich schon ein Standardwerk in diesem Gebiet. Mir geht es heute allerdings gar nicht um den Inhalt dieses Buches, sondern um den Titel. Jesus atmen. Das ist natürlich bewusst und sehr geschickt gewählt, denn auf der einen Seite irritiert dieser Titel ja zunächst einmal. Jesus atmen. Jesus ist doch eine Person. Gott in Menschengestalt, wie soll ich den denn atmen? Wie soll das gehen? Das ist doch widersinnig. Und dann auf dem zweiten Blick, wenn man ein wenig nachdenkt, kommt man natürlich drauf, klar, atmen hat ganz viel zu tun mit christlicher Meditation und Kontemplation. Das bewusste Atmen führt dazu, dass man sich Gott auf Gott ausrichten kann, dass man ihm nahe sein kann. Und so ergibt das Ganze natürlich Sinn. Also ein hervorragender Buchtitel, Jesus atmen. Ganz ähnlich könnte man vielleicht auch einen Titel formulieren, der über unserem heutigen Predigttext stehen könnte. Da würde es dann nicht heißen, Jesus atmen, sondern Jesus essen. Das ist vielleicht sogar noch etwas provokanter, ja fast schon skandalös. Jesus essen. Aber das passt gut zu dem Text, aber hört selbst. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 6. Kapitel, die Verse 47 bis 51. Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ja, liebe Gemeinde, dieser kleine Abschnitt aus dem Johannesevangelium ist gleich in mehrfacher Hinsicht skandalös. Zum einen ist es ja eine ziemlich ekelhafte, ja geradezu perverse Vorstellung, Jesus, eine menschliche Person, sein Fleisch zu essen. Und tatsächlich hat diese Ausdrucksweise, die Jesus da gewählt hat, schon damals, zu seiner Zeit, gehörig für Irritationen gesorgt. Und zwar innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb. Ein frühes Echo davon, von diesen Irritationen, hört man schon, wenn man etwas weiter liest im Johannesevangelium. Da liest man nämlich dann, dass es aufgrund dieser Worte von Jesus zu Spaltungen und zu Aufruhr unter seinen Anhängern gekommen ist. Da heißt es dann, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Ja, und noch Jahrhunderte später wurde unser Text zum Zankapfel. Zur Zeit der Reformation hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man denn das christliche Abendmahl korrekt verstehen könnte. Und da gab es einige, die der Auffassung waren, dass unter Brot und Wein Jesus tatsächlich real in Blut und Fleisch gegenwärtig ist. Das ist die Auffassung, die in der katholischen Kirche vertreten wird und bei manchen Lutheranern. Und da hat man sich auch auf diesen Text bezogen und hat gesagt, hier steht's doch. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dieses Brot des Lebens ist mein Fleisch. Esst das. Tja, wie gehen wir jetzt um mit diesem durchaus skandalösen und kontroversen Text? Fordert uns Jesus wirklich dazu auf, sein Fleisch zu essen, so wie man Brot isst? Nun, ich denke das ehrlich gesagt nicht. Wenn man nämlich dieses Ich-Bin-Wort Jesu, ich bin das Brot des Lebens, vergleicht mit den anderen Ich-Bin-Worten, die sich im Johannesevangelium befinden, dann sieht man, dass die Aussage, ich bin das Brot des Lebens, genauso symbolisch gemeint sein muss, wie viele der anderen Aussagen, die Jesus dort trifft. Da sagt Jesus zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin das Licht, ich bin die Tür oder ich bin der Weinstock. Und wir glauben aufgrund dieser Formulierungen ja auch nicht, dass Jesus jetzt ein Gegenstand oder eine Pflanze wäre. Nein, das ist offensichtlich symbolisch gemeint. Und trotzdem hat Jesus diesen Vergleich mit dem Brot offensichtlich sehr bewusst gewählt. Denn er hat ja immerhin Streit und Spaltung unter seiner Jüngerschaft dafür in Kauf genommen. Hätte er nicht machen müssen, hätte er auch einen anderen Vergleich wählen können. Offensichtlich will Jesus sich ganz bewusst symbolisch mit dem Brot, mit einem Lebensmittel vergleichen. Und das ist, denke ich, auch die offensichtliche Interpretation seiner Worte. Es ist so, wie wenn Jesus sagt, seht her, ich, Jesus, bin für euch genauso lebensnotwendig wie das tägliche Brot. Die Bibel lehrt uns ja, dass wir allein durch den Glauben an Jesus Vergebung von Schuld und Zugang zum ewigen Leben erhalten können. Und das ist hier gemeint. Ohne Jesus kein Leben. Er ist das Lebensmittel. Nur wer Anteil an dem hat, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er am Kreuz sein Fleisch hingegeben hat und sein Blut vergossen hat, nur der hat Anteil am ewigen Leben. Das ist also, wie gesagt, die offensichtliche Bedeutung dieses Wortes. Aber nun glaube ich, dass dieses Symbol des Brotes des Lebens noch ein klein wenig weiter und tiefer geht. Über das lebensnotwendige Nahrungsmittel hinaus weist Brot auch noch weitere, vielleicht zunächst weniger offensichtliche Eigenschaften auf, die wir dann durchaus auch symbolisch übertragen können auf unser geistliches Leben. Und ich glaube, dass das Jesus tatsächlich auch intendiert hatte. Denn Symbole sind nie einlinig. Sie haben immer mehrere Bedeutungsnuancen. Was meine ich damit? Nun, da ist zunächst einmal die Tatsache, dass wir andere Menschen brauchen, um Brot zu essen zu haben. Nicht wahr? Die wenigsten von uns sind doch völlig autarke Selbstversorger, oder? Wir brauchen zumindest mal einen Bauern, der das Getreide anbaut. Wir brauchen einen Müller, der Mehl mahlt. Und wir brauchen einen Bäcker, der uns ein Brot backt und verkauft. Kurzum, ohne die Hilfe anderer Menschen haben wir kein tägliches Brot zum Essen. Und diese Einsicht können wir jetzt übertragen auf unser Leben als Christen. Denn Jesus, das Brot des Lebens, bekommen wir eben auch nicht ohne die Hilfe anderer Menschen. Oder anders formuliert, man kann nicht für sich alleine Christ werden und Christ bleiben, auch wenn manche Zeitgenossen das gerne hätten. Nein, wir brauchen Menschen, andere Menschen, die uns zum Beispiel die biblische Botschaft verkündigen. Wir haben uns unsere Bibel nicht selbst geschrieben, sondern wir haben sie bekommen. Wir haben uns das Wort des Evangeliums nicht selbst gesagt, sondern es ist uns gelehrt und uns zugesprochen worden. Ja, und dann brauchen wir auch noch Geschwister im Glauben, die uns begleiten und stärken, wenn es schwierig wird im Glauben und im Leben. Ja, und dann brauchen wir auch noch eine Gemeinschaft, in die wir als Christen eingebettet sind. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, mit der wir gemeinsam Gott loben können. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir brauchen diese Gemeinschaft, um die Gegenwart Jesu zu spüren und um ihn anzubeten mit Worten und Liedern. Deswegen möchte ich dich heute fragen, hast du so eine christliche Gemeinschaft? Hast du Menschen, die dir, Jesus, das Brot des Lebens reichen, immer wieder neu? Ja, und der wöchentliche Gottesdienst ist sicherlich ein guter Anfang. Aber eine Mahlzeit pro Woche ist doch vielleicht ein bisschen wenig, oder? Wie sieht es denn bei dir zwischen Montag und Samstag aus? Das ist mein erster Punkt. Unser tägliches Brot bekommen wir nicht ohne die Hilfe von anderen Menschen. Und so sind wir auch in geistlicher Hinsicht auf andere Menschen angewiesen, die uns Jesus, das Brot des Lebens, immer wieder neu reichen. Damit kommen wir nun zur zweiten Eigenschaft von Brot, die wir symbolisch auf Jesus übertragen können. Und dieser Aspekt ist jetzt fast ein bisschen peinlich. Denn Hand aufs Herz, finden wir Brot nicht manchmal etwas langweilig? Nur Brot an sich? Ich meine, das ist zumindest die Reaktion, die ich oft bei Kindern beobachte. Papa, was gibt's zu essen? Brot. Och nö, nicht schon wieder. Kommt euch das bekannt vor? Von den lieben Kleinen oder auch vom eigenen Empfinden, wenn man ehrlich ist? Im Zweifelsfall sind wir doch mehr am Belag interessiert als am Brot selbst. Nicht wahr? Wurst und Käse schmecken ganz gut auch ohne Brot. Und das können wir nun wiederum übertragen auf unser Leben als Christen. Wie oft kommt es vor, dass wir auch in geistlicher Hinsicht mehr am Belag interessiert sind als am Brot selbst? Wie oft kommt es vor, dass wir die durchaus positiven Nebenwirkungen des christlichen Glaubens sehr zu schätzen wissen und gerne in Anspruch nehmen, während wir aber an der Hauptsache, nämlich an einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, manchmal nicht so wirklich interessiert sind? Da betonen wir dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wie wichtig doch die christlichen Werte für unsere Gesellschaft und für unsere Jugend sind. Aber von einem persönlichen, herzlichen Glauben an Jesus, von der Vergebung der Sünden, ja von der Auferstehung der Toten, da schweigen wir dann in der Öffentlichkeit lieber vornehm. Oder Ähnliches erleben wir auch im Hinblick auf die ja durchaus bemerkenswerten kulturellen Ausprägungen des christlichen Glaubens. Wir sind zu Recht stolz auf herrliche Kirchengebäude, auf beeindruckende christliche Kunstwerke, auf eine reichhaltige kirchenmusikalische Tradition. Aber wie sieht es mit Mission und Evangelisation aus? Im Kern des Glaubens geht es doch nicht um Kulturgenuss, sondern es geht darum, dass Menschen Jesus als ihren persönlichen Retter und Erlöser kennen und lieben lernen. Das ist das Brot des Lebens, nicht nur der Belag. Und das ist die zweite Frage, die ich dir deswegen heute stellen möchte. Ist bei dir in deinem Glaubensleben die Hauptsache noch die Hauptsache? Oder isst du die Wurst geistlich gesehen lieber ohne Brot? Das war mein zweiter Punkt. Wir stehen oft in der Gefahr, Jesus, das Brot des Lebens, wenn wir ehrlich sind, doch eher langweilig zu finden, obwohl er doch die Hauptsache und der Mittelpunkt unseres Glaubens und Lebens ist. Der dritte und letzte Punkt, den ich heute mit euch teilen möchte, der bietet wiederum eine andere Perspektive. Denn es ist doch, Gott sei Dank, so, dass Brot durchaus auch Freude bereitet. Wir alle haben, hoffe ich zumindest, die Erfahrung gemacht, dass es eine wahre Freude ist, mit lieben Menschen eine gemeinsame Mahlzeit zu halten. Nicht wahr? Man sitzt da am schön gedeckten Tisch, man lässt es sich schmecken, man lacht miteinander, man tauscht Erinnerungen und Gedanken aus und die Zeit vergeht wie im Flug. Und oft ist es doch so, dass gerade die einfachen Mahlzeiten, die simple Brotzeit zum Beispiel, dass das ist, was am meisten Freude bereitet. Und auch hier kann jetzt wieder ein Vergleich gezogen werden zum christlichen Glauben. Denn ich bin davon überzeugt, das eigentliche Ziel unseres Lebens ist nach Gottes Willen die Freude. Wohlgemerkt, es geht hier um Freude, nicht um Spaß. Spaß ist das, was man hat, wenn man schöne Freizeitaktivitäten hat, wo man sich so ein bisschen freut und ja, eine schöne Zeit hat. Das ist Spaß. Nein, im Christentum, mit Jesus als dem Brot des Lebens, geht es um Freude. Freude, das ist mehr als Spaß. Das ist ein sich tief geliebt und gehalten Wissen. Das ist ein Sinn, der auch durch die Anfechtungen des Lebens nicht zunichte gemacht werden kann. Eine Hoffnung, die auch mit dem Tod nicht endet. Eine Liebe, die stärker ist als alles, was die Welt uns geben kann. Und genau das ist die Freude, die Jesus uns schenken möchte. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, um alles wegzunehmen, was uns von dieser Freude trennt. Deswegen ist er auferstanden von den Toten, um eine Freudenbotschaft, das Evangelium, das heißt ja Freudenbotschaft, aufzurichten in dieser Welt. Und darum möchte ich euch wiederum fragen, wie steht es um deine Freude an Jesus? Empfindest du ab und an zumindest ein klein wenig von dieser tiefen Freude, die Jesus das Brot des Lebens schenkt? Wenn ja, Halleluja, dann nutze doch diesen Gottesdienst und diesen Tag, um Gott ganz bewusst dafür zu danken. Danke, Herr, für die Freude, die du in mein Herz gelegt hast. Vielleicht bist du jetzt aber auch ernüchtert, desillusioniert und denkst dir, was redet der da? Was für eine Freude soll das denn sein? Die spüre ich gar nicht. Nun, dann möchte ich dich einladen, diesen Tag und diesen Gottesdienst ganz bewusst zu nutzen, um Jesus darum zu bitten. Herr Jesus, schenke mir diese Freude. Du bist das Brot des Lebens. Schenke mir die Freude an dir. Und Jesus wird euer Gebet erhören. Davon bin ich überzeugt. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich hoffe, dass ich euch heute ein wenig Appetit machen konnte auf Jesus, der von sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Damit meint Jesus, dass er für uns genauso lebensnotwendig ist wie das tägliche Brot. Es gibt keinen Zugang zu Gott, kein ewiges Leben ohne dieses lebendige Brot, ohne Jesus. Und gleichzeitig steckt in diesem Symbol vom Brot noch mehr drin. Wir bekommen das Brot des Lebens nicht ohne die Hilfe anderer Menschen. Deswegen brauchen wir christliche Gemeinschaft. Manchmal interessieren wir uns fatalerweise mehr für den Belag, für die Nebenerscheinungen des christlichen Glaubens, als für das Brot Jesus selbst. Das sollten wir immer wieder im Auge behalten und gegebenenfalls korrigieren. Und schließlich, das Brot des Lebens, das Jesus ist, schenkt uns eine Freude, wie sie die Welt uns nicht schenken kann. Darum sollten wir bitten und dafür sollten wir dankbar sein, wenn wir sie empfinden dürfen. Manchmal, wenn ich als Kind nicht so richtig essen wollte, wenn ich am Tisch da nur so rumgezappelt habe, dann hat meine Mutter zu mir gesagt, aufmunternd, nun komm, iss doch, der Appetit kommt beim Essen. Und tatsächlich war das meistens so. In der Bibel steht etwas ganz Ähnliches, wenn auch natürlich mit anderen Worten. Wir zitieren diesen Vers übrigens bei jeder Abendmahlsfeier. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Ja, so ist es. Amen.